ARD.
Hi, mein Name ist Julia Dehmann. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und beschäftige mich hauptsächlich mit Medizinthemen. In diesem Podcast steige ich tiefer ein in die spannende Welt der Ernährungsmedizin. Das mache ich zusammen mit den NDR Ernährungsdocs aus dem bekannten Fernsehformat mit ganz vielen Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.
Ja, willkommen zu unserer achten Community-Folge. Heute stehen bei uns im Podcast wieder eure Fragen im Mittelpunkt. Auf unserem Ernährungsdocs WhatsApp-Kanal, da haben wir euch abstimmen lassen, welches Thema es denn werden soll heute. Ja, und fast 41.000 Menschen haben sich gewünscht, dass wir mal über das Thema weibliche Hormongesundheit sprechen. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Wir heißen nämlich Dr. Silja Schäfer und mich, die Allgemeinmedizinerin und Ernährungsdoc mit einer eigenen Ernährungspraxis in Kiel, ist heute bei mir im Studio. Hallo Silja.
Hallo Julia, ich freue mich sehr.
Ja, hast du Bock auf das Thema?
Absolut. Ich freue mich total auf dieses Thema, weil ich ganz klar sagen muss, die Frauengesundheit hat in der klassischen Schulmedizin immer noch nicht den Stellenwert wie die Männergesundheit. Ja? Und manche Symptome oder Themen von uns Frauen werden halt immer noch kleingeredet und das muss einfach aufhören.
Auf jeden Fall. Stichwort zum Beispiel Schmerzen bei der Menstruation oder auch Wechseljahrsbeschwerden. Ne? Das sind so Themen.
Ganz genau. Das wurde lange Zeit, auch zum Teil natürlich aus Unkenntnis, muss man sagen, auch von uns Frauen, als nach dem Motto, das gehört ja zum Frausein einfach dazu. So sind wir ja so ein bisschen groß geworden. Und da muss man aber sagen, das ist einfach falsch. Ja, es ist falsch und auch gefährlich. Gefährlich, weil im schlechtesten Fall Krankheiten wirklich verschleiert werden oder gar nicht richtig erkannt werden. Und im besten Fall versäumt man eben, dass man gegen viele Sachen nämlich sehr wohl was tun könnte. Und wir müssen es nicht einfach alles so hinnehmen.
Und nicht alles aushalten. Umso wichtiger, dass wir heute mal darüber sprechen, dass nämlich sehr, sehr viel Unsicherheit und auch Verzweiflung auf diesem Gebiet herrschen. Das haben wir eben aus euren wirklich vielen Fragen herauslesen können. Fast 2000 Nachrichten haben uns erreicht und eine Auswahl davon, die werden wir heute beantworten. Wir wollen unter anderem darüber reden, wie Ernährung den gesunden Zyklus unterstützen kann. Wir wollen über Zyklusprobleme sprechen, über PMS, Hormonstörungen wie das PCO-Syndrom und Erkrankungen wie Endometriose und natürlich auch über die Wechseljahre. Mhm. Ja, Silja, der weibliche Körper, der durchläuft im Leben ja mehrere hormonelle Umstellungen. Lass uns deswegen nochmal ganz von vorne beginnen und zwar mit dem weiblichen Zyklus. Magst du mal kurz erklären, was da eigentlich genau passiert?
Also mit dem Einsetzen des Menstruationszyklus, und das ist ja heutzutage auch immer früher, also in den jüngeren Jahren, dann greifen die Hormone fein und abgestimmt ineinander, ja, um den Körper eben auf eine mögliche Schwangerschaft vorzubereiten. So, das ist ja so evolutionär bedingt. Das heißt, im Laufe eines Zyklus, der in der Regel so 24 bis 38 Tage, also wir haben schon eine große Spannweite, dauert, werden eben Hormone wie zum Beispiel Östrogen, Progesteron, die klassischen weiblichen Hormone, zu unterschiedlichen, aber eben auch zu bestimmten Zeiten mit unterschiedlicher Ausprägung dann ausgeschüttet. Und dabei durchläuft der Körper eben verschiedene Phasen, die man so ein bisschen wie die Jahreszeiten sich vorstellen kann.
Das finde ich, Bild.
Ja, finde ich auch. Deswegen, so kann man sich's, glaube ich, immer am besten auch merken. Das heißt, in Woche oder Phase 1 und 2 haben wir also Frühling und wir haben den Sommer. Da steigt unsere Energie, die Stimmung ist gut. Und das ist alles hormonbedingt eben bis zum sogenannten Eisprung. Und in Phase 3 und 4, da wird der Körper eher ruhiger, eher auf Rückzug eingestellt, so Herbst und Winter. Und so wie im Herbst und Winter kann dann leider auch mal die Stimmung ein bisschen sinken.
Ja, diese Phase 3 und 4 oder Herbst und Winter, wie du gesagt hast, die heißt ja auch Lutealphase und die ist häufig alles andere als angenehm. Also manche Frauen leiden tatsächlich so sehr darunter, dass sie teilweise eben kein Freizeitleben mehr ausleben können oder auch nicht zur Arbeit gehen können und sich zum Teil wirklich auch selber gar nicht wiedererkennen. Die Rede ist dann vom prämenstruellen Syndrom. Kurz PMS. Und dazu hat uns Marisa Rosa gefragt: Hallo liebe Ernährungsdocs, ich habe beobachtet, dass ich vor der Periode in der Lutealphase starke Stimmungsschwankungen habe. Ich bin dann super emotional, weine oder rege mich über Kleinigkeiten auf. Kann man das über die Ernährung irgendwie kontrollieren? Und dann gibt es noch eine zweite Frage von Nicole. Ich ziehe die mal zusammen. Sie fragt, was kann ich essen, um meine Stimmungsschwankungen während PMS positiv zu beeinflussen? Meine Laune ist im Keller und Schokolade ist wahrscheinlich wenig sinnvoll, sagt sie.
Ja, also schon mal sehr gute und absolut wichtige Fragen, finde ich. Gerade Stimmungsschwankungen treffen uns ja häufig wie aus heiterem Himmel. Mhm. Also bis man wieder dahinter kommt, Mensch, da war ja was. Ja, meist fällt es dann einem erst wirklich auf, wenn die Regelblutung dann schon eintritt. Ja. Aber wir sind dem Ganzen eben nicht komplett ausgeliefert. Und das ist das Gute. Gerade jetzt wäre es eben wichtig, zum Beispiel den Blutzucker stabil zu halten. Ja, also lieber mehrere kleinere Mahlzeiten zu sich zu nehmen und zu Nahrungsmitteln zu greifen, die eben zum einen Eiweiß und auf der anderen Seite die Aminosäure Tryptophan, das ist die Vorstufe vom Gute-Laune-Hormon, von dem Serotonin. Das wäre ganz wichtig und zum Beispiel ganz banal Eier. Mhm. Also dann auch tatsächlich mehr als das empfohlene eine Ei, sondern dann können es auch mal 2 bis 5 Eier pro Woche mehr sein. Oder einen selbstgemachten Bananenquark. Also mit ein wenig echtem Kakaopulver. Das entspannt mit dem Kakaopulver, entspannt es dann sogar noch die Gebärmutter, wenn man krampfartige Unterleibsschmerzen hat. Und ich liebe in dieser Zeit Bowls. Ja, also Bowls, denn hier kann ich wirklich aus dem Vollen schöpfen und alles kombinieren, was meinem Körper in der Zeit eben gut tut. Als Basis Spinat, Babyspinat mit enthaltenem Mangan, Hülsenfrüchte, also wirklich alles mögliche, Bohnenerbsen, Kichererbsen. Meist, also mein persönliches Superfood sind eben absolut die Hülsenfrüchte wegen der Ballaststoffe, Eiweiß. Wir haben auch Eisen drin für den bevorstehenden Blutverlust, den wir dann haben. Und ganz wichtig eben, auch die B-Vitamine sind da enthalten für gute Nerven. Also alles top kombiniert. Man könnte Lachs dazu packen. Lachs mildert Wassereinlagerung und verringert eben durch den Omega-3-Fettsäuregehalt entzündliche Prozesse. Mhm. Und dann würde ich persönlich auch immer noch was Rotes dazu tun. Was Rotes einfach um für die gute Laune schon mal vorneweg.
Paprika, Tomaten, rote Beete.
Genau, einfach rot. Mhm. Nochmal einen roten Klecks obendrauf. Und aber einen ganz wichtigen Punkt möchte ich auf jeden Fall noch ergänzen. Das ist Calcium und Vitamin D. Also Calcium und Vitamin D, den beiden wird nämlich eine stimmungsaufhellende Wirkung nachgesagt. Deshalb ruhig regelmäßig, also so 1 bis 2 Mal im Jahr, lohnt sich wirklich, diese Blutwerte mal testen zu lassen und dann gegebenenfalls das Ganze zu substituieren als Nahrungsergänzungsmittel, wenn es durch die Ernährung nicht reicht. Das heißt auch mit Unterstützung. Und dann lieber im oberen Normalbereich halten, damit eben die Stimmung gut bleibt.
Vielen Dank. Das fand ich schon mal sehr wertvoll. Natürlich auch aus persönlichen Gründen. Ich bin ja auch eine Frau. Außerdem haben uns sehr, sehr viele Menschen geschrieben, dass sie in den Tagen vor der Menstruation unter Heißhunger oder generell auch einfach mehr Hunger leiden. Das kenne ich tatsächlich auch. Nina hat uns dazu geschrieben, sie möchte wissen, ist es sinnvoll, dem nachzugehen oder sollte man versuchen, normal zu essen? Und Marina bittet, ich wünsche mir gesündere Rezeptalternativen als Pommes und Schoki für eben diese süß-salzigen Gelüste durch PMS und die Erläuterung, woher diese Gelüste auch einfach stammen.
Mhm. Gerne. Also in dieser zweiten Zyklushälfte, eben dieser Luteal- oder dann Gelbkörperphase, sagt man, verändert sich eben die hormonelle Stoffwechsellage besonders dadurch, dass die Körpertemperatur auch steigt. Der Körper braucht dann ein bisschen mehr Energie. Jetzt nicht jeden Tag eine Pizza zusätzlich, ja, das nicht. Aber das Gefühl von Nina ist eben schon ganz richtig. Und eine gute Eiweißversorgung über Quark, Joghurt, vielleicht Käse, Fisch, Nüsse, Fleisch und dann kommen wieder meine Hülsenfrüchte, wäre eben dann super wichtig. Und dann hätte ich eben bei selbstgemachten Bowls, könnte ich da eben aus dem Vollen schöpfen. Ja, aber ich könnte auch ein wenig, ich nenne es mal Meal Prep für PMS vielleicht, zum Beispiel ganze Mandeln in Datteln oder in getrocknete Aprikosen verstecken und das dann in Zartbitterschokolade oder Schokolade über 70%, so ein bisschen eintunken, eben hoher Kakaoanteil, vielleicht ein bisschen mit Meersalz toppen. Dann hätte ich das angesprochene Salz und Süß, salzige und süße. Und ich kann nur sagen, es ist echt, echt lecker.
Das klingt sehr lecker, finde ich auch.
Ja. Absolut. Und Vielleicht muss ich jetzt auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, denn als ich mich zu Hause auf das Thema vorbereitet habe, ging es mir eben genauso wie Marina. Also kennst du das so? Er denkt nicht an einen rosa Elefanten und plopp. Mhm. Ja. So ging es mir auch. Und was ich immer zu Hause habe, sind Bananen und Äpfel. Und was ich dann gemacht habe, ich habe mir eine kleine Banane aufgeschnitten, also so längs, plus so einen halben Apfel in Scheiben geschnitten. Mhm. Und darauf habe ich dann so helles Mandelmus gegeben und Mandelsplitter obendrauf und noch so Kakaonips. Mhm. Und das habe ich dann bei einer schöpferischen Pause mit lauter, also eigentlich sehr lauter Musik, dann schön genossen. Und ich muss sagen, das hat mir dann echt viel gebracht. Also gerne mal nachmachen oder ausprobieren. Und vielleicht als letzten Punkt, der mir aber auch noch ganz am Herzen liegt, ganz wichtig ist, in der Zeit Finger weg vom Alkohol. Ja, denn sonst sind einfach die Blutzuckerschwankungen und damit der Heißhunger vorprogrammiert. Und wir tun uns damit echt nichts Gutes.
Finde ich einen ganz, ganz wichtigen Tipp. Das habe ich so auch noch nie gehört. Also natürlich, Alkohol ist immer ungesund, das wissen wir. Aber dass das in der Phase eben auch wirklich was mit uns Frauen macht, das war mir neu. Der Körper verändert sich einfach während des Zyklus. Ne? Das heißt auch, unterschiedliche Bedürfnisse, je nach Zyklusphase oder Jahreszeitenphase, wie du es gerade gesagt hast. Und aus diesem Bewusstsein hat sich in den letzten Jahren eben der Trend entwickelt, zyklusorientiert zu leben. Also Alltag, Sport oder eben die Ernährung stärker auf die jeweilige Zyklusphase abzustimmen. Auch auf unserem Ernährungsdocs-Instagram-Kanal kommt eben häufig die Frage auf, wie sinnvoll ist es eigentlich, so zyklusorientierte Ernährung? Was denkst du dazu?
Ich befürchte, ich muss jetzt ein bisschen provozieren. Denn primär bin ich der Meinung, dass immer die Basis erstmal stimmen muss. Ja, also mir darf bewusst sein, dass ich mich pflanzenbetont, frisch, regional, saisonal ernähren sollte, also die bunte Vielfalt nutzen, wie wir es immer propagieren. Und die Basis ist erstmal das Entscheidende. Die muss erstmal her. Aber falls das dann passt, dann kann ich eben gern die i-Tüpfelchen der Ernährung on top packen. Und da finde ich dann zyklusorientiert zu leben wirklich eine unglaubliche Bereicherung. Also zum einen für die Leistungsfähigkeit, für die Gesundheit, für die Lebensqualität. Ja. Und in der zweiten Zyklushälfte verbrauche ich, haben wir ja gerade schon gehört, mehr Energie, die ich dem Körper dann auch gern zuführen darf. Und gerade jetzt macht es Sinn, sich mit den Bedürfnissen auch des eigenen Körpers auseinanderzusetzen. Also weil das wirklich die sensiblere Phase dieser zwei Zyklushälften ist. Und vielleicht auch ein Tagebuch zu schreiben, so um meinen eigenen Körper überhaupt erstmal kennenzulernen. Ja, so, was machen die Hormone mit mir? Bekomme ich Kopfschmerzen? Bin ich gereizt? Neige ich zu Verdauungsproblemen bis hin zur Verstopfung? Das kann auch zyklusbedingt sein. Leide ich unter Bauchkrämpfen? So, all das kann durch die Hormone sein und dann aber andersrum zum Teil durch die richtige Ernährung wirklich abgemildert werden. Ja? Und wenn ich dann ganz genau in mich hineinhöre und die Sprache meines Körpers verstehe, dann greife ich intuitiv zu Mandeln, zu Quark oder auch mal zu einem Stück Käse, ja, und betäube eben nicht alles immer nur mit Zucker.
Eine weitere wichtige Frage zum zyklusorientierten Leben oder der zyklusorientierten Ernährung, die habe ich tatsächlich noch, und zwar zum Thema Fasten. Wir haben einige Fragen dazu bekommen, ob vor allem Intervallfasten überhaupt für den weiblichen Körper geeignet ist. Das interessiert eben viele, die bereits auch in den Wechseljahren stecken, ne, worauf wir gleich auch nochmal eingehen werden. Die Sorge ist tatsächlich häufig, ob diese Fastenphasen den Körper möglicherweise zu sehr stressen und eben die Hormone durcheinander bringen. Was meinst du dazu?
Ja, da sind wir wieder bei Männer- und Frauengesundheit. Denn eigentlich ist klar erwiesen, dass wir durch Intervallfasten und eben dann damit einhergehenden längeren Essenspausen unsere Stoffwechselprozesse des Körpers entlasten und ungünstiges Fett abgebaut werden kann. Aber ich würde es tatsächlich als Frau immer mal ausprobieren, wenn ich den Wunsch nach Abnehmen habe oder das Intervallfasten mal machen möchte. Aber ich muss sagen, ich würde es nicht einfach so hinnehmen, wenn es auch mal nicht klappt. Also nicht den Kopf in den Sand stecken, weil just bei mir klappt es nicht, liegt es an mir, wieso, bei allen anderen funktioniert es. Und erfahrungsgemäß würde ich Frauen zum Beispiel in den Wechseljahren tatsächlich vom Intervallfasten eher abraten. Also unser Körper muss sich hormonell schon derart umstellen, dass das allein schon Stress bedeutet, wie du es gerade schon richtig gesagt hast. Und dann noch Intervallfasten geht eben häufig nicht gut. Das ist derzeit unsere Erfahrung. Das heißt, ich würde hier lieber 3 regelmäßige Mahlzeiten dann nutzen, schöne Pausen machen von 4 bis 5 Stunden, also Essenspausen, und dann das Intervallfasten tatsächlich mal links liegen lassen.
Das finde ich auch gut, dass du das mal so deutlich sagen kannst, auch in diesem Fall. Das ist ja sonst auch immer individuell, ne, ob es eben gut funktioniert oder nicht. Es gibt ja sehr viele verschiedene Möglichkeiten zu fasten, und von einigen haben wir eben auch gehört, dass es ihnen zum Beispiel gegen PMS sogar hilft. Christina schreibt: Ich habe seit einigen Monaten etwa 5 Tage vor der Periode starke Gliederschmerzen, fühle mich teilweise richtig krank und bin in meinem Alltag eingeschränkt. Diesmal war es nicht so schlimm. Ich habe eine Woche Basenfasten hinter mir. Könnte es damit zusammenhängen?
Also ich sage immer, wer heilt, hat recht. Also liebe Christina, toll, dass du das für dich entdecken konntest. Aus physiologischer Sichtweise sind solche Ergebnisse nachvollziehbar, absolut. Wobei mich natürlich noch interessieren würde, wie das Basenfasten aussah, wie sie es gemacht hat oder wie du es gemacht hast, Christina. Ich würde es eben aus besagten Gründen nicht unbedingt pauschal empfehlen. Also jeder muss selber gucken, aber wenn man das für sich entdeckt, super. Generell würde ich immer sagen, es muss in den Alltag integrierbar sein, damit ich es eben auch lange durchhalten kann und eben nicht dann zu einem zusätzlichen Stressfaktor dann wird. Also das wäre ganz wichtig. Und man muss auch sagen, wer prämenstruell eben auch mit migräneartigen Kopfschmerzen zu tun hat oder zu kämpfen hat, der könnte dann unter solchen Fastenprozessen doch noch mehr leiden.
Ja, darüber haben wir schon mal in einer eigenen Folge gesprochen, ne? Dass Menschen, die eben unter Migräne leiden, und das betrifft natürlich Frauen und Männer, dass die eben nicht so sehr vom Fasten profitieren, sondern dass die besser regelmäßig Nahrung zu sich nehmen sollten. Und du hast es gerade schon gesagt, das ist wirklich auch bei einigen Frauen ein Symptom bei PMS. Und Nicola fragt uns dazu: Hängen Migräne und Hormone möglicherweise zusammen, und kann das positiv durch Ernährung beeinflusst werden?
Also Migräne-Kopfschmerzen können hormonell getriggert werden. Das ist auch gar nicht so selten. Wichtig wäre hier eben dann, wenn wir von der Ernährung sprechen, stabiler Blutzuckerspiegel. Ja, also Verzicht auf rasch insulinwirksame Nahrungsmittel wie die Süßigkeiten leider, ja, und hin eben zu den sogenannten komplexen Kohlenhydraten. Da kommen wieder die Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte. Das wäre wichtig. Und man könnte auch hier ergänzend Ernährungsprotokoll in der Phase führen. Ja, denn es könnten sich auch Nahrungsmittel zeigen und als Trigger finden, die ich sonst wunderbar vertrage. Also tatsächlich in dieser Migränephase mal Ernährungstagebuch mit Beschwerdetagebuch führen.
Ein weiteres relevantes Thema, auch Schmerzen, sind Krämpfe während der Periode. Und das wurde ja auch echt jahrelang von Ärztinnen und Ärzten immer so als normal abgetan. Du hast es am Anfang gesagt, gehört irgendwie zum Frausein dazu. Dazu hat uns Simone gefragt: Gibt es Lebensmittel oder Pflanzen, die starke Regelschmerzen verringern können?
Auch eine gute Frage. Ich würde tatsächlich umgekehrt anfangen. Ich würde mit den No-Gos starten. Also No-Gos bei Bauchkrämpfen sind auf jeden Fall wieder der Alkohol, der Zucker und Koffein. Punkt. Das wäre erstmal schon mal eine super Basis, wenn ich das weglasse. Und positiv wirkt meist eben alles Wärmende. Also neben der geliebten Wärmflasche, Suppen, Eintöpfe, krampflösende Kräutertees, Frauenmantel, Melisse, Kamille gibt es ja als medizinische Tees auch zu kaufen, wäre toll. Dann haben wir auch hier wieder Calcium. Calcium wirkt krampflösend und hormonregulierend. Und dann am besten noch eben in der Kombination mit Vitamin D zusammen. Dann neben dem Calcium, Magnesium wirkt krampflösend. Da greifen wir ja eigentlich automatisch schon mal dazu, wenn wir Muskelkrämpfe durch Sport oder so haben. Vom Essen her wäre das zum Beispiel eben mein Snack von Anfang an. Also die Banane mit den Mandeln, dunkle Schokolade, aber auch Haferflocken, die enthalten eben viel Magnesium. Es wäre natürlich auch mal voll in Ordnung, wenn man Magnesium als Nahrungsergänzungsmittel dann nimmt. Und da wir bei Krämpfen eben von Entzündungsprozessen häufig ausgehen, denn das macht die Schmerzen, natürlich von Ernährungsdocs Seite immer unsere geliebten pflanzlichen Omega-3-Fettsäuren, aus Hanfsamen, Chia, Leinsamen und die marinen Omega-3-Fettsäuren aus dem Fisch oder aus Alge. Ich kann natürlich auch antientzündliche Gewürze nutzen. Ich kann Ingwer, ich kann Kurkuma wirklich noch mit dazu packen. Mein Tipp bei Bauchkrämpfen wäre eben eine Wärmflasche von außen und eine goldene Milch mit Pflanzendrink dann als Basis, vielleicht sogar zugesetzten Kalzium, gibt es ja auch, und mit ein bisschen Zimt oder Kurkuma dann von innen.
Klingt gut. Klingt auch so richtig irgendwie, man hat ja dann auch manchmal das Bedürfnis, sich so ein bisschen einzumummeln, ja, ne, in so eine Decke zu rollen. Ja. Und das klingt irgendwie so, als würd man sich damit richtig was Gutes tun. An dieser Stelle müssen wir allerdings noch einen kleinen Hinweis geben. Wenn ihr wirklich starke Unterleibskrämpfe habt oder Schmerzen habt, die euch wirklich ausnocken, teilweise tagelang, die ihr nur mit Schmerzmitteln überhaupt durchstehen könnt, dann kann da auch eine Endometriose hinterstecken. Da wächst ja Gewebe im Bauchraum, das eben ähnlich wie Gebärmutterschleimhaut ist. Und das kann eben auch dann an anderen Organen oder sogar an den Gelenken Probleme machen. Und das ist häufig zyklusabhängig, weil natürlich in dieser zweiten Zyklushälfte sich eben die Gebärmutterschleimhaut ja aufbaut, falls sich da was eingenistet hat. Tiefergehende Infos zur Endometriose, die verlinken wir euch in den Shownotes. Aber wir haben natürlich auch dazu einige Fragen bekommen und viele wollten eben wissen, wie sie mit der Krankheit umgehen können. Dazu wollen wir euch auch nochmal an dieser Stelle Podcast-Folge 22 empfehlen. Da ging es schwerpunktmäßig um Endometriose. Deswegen jetzt hier nochmal kurz, worauf sollte man bei Endometriose vor allem achten, Silja?
Okay, kurz. Also generell Endometriose, du hast schon gesagt, ist ein chronischer Entzündungsprozess wieder. Wir wollen also diese Inflammation mildern. Das geht über mehr gute Fette, Stichwort mehr Omega-3-Fettsäuren. Und der Gegenspieler sind die Omega-6-Fettsäuren. Vor allem eben die Arachidonsäure ist hier problematisch, die wir vorwiegend in tierischen Produkten finden. Also das wollen wir reduzieren. Wir wollen mehr sekundäre Pflanzenstoffe aus einer bunten Gemüsevielfalt einbringen. Wir müssen mögliche Trigger über die Ernährung, ich nenne es jetzt mal Reizstoffe, die müssen wir reduzieren.
Dann gibt es ja noch eine weitere Krankheit, die mit den weiblichen Hormonen assoziiert ist. Das ist das PCO-Syndrom oder kurz PCOS auch genannt. Und dabei kommt es eben zu einem Ungleichgewicht zwischen männlichen und weiblichen Hormonen, die wir ja alle irgendwie auch brauchen. Aber da ist, glaube ich, einfach das männliche Hormon oder die männlichen Hormone sind da so ein bisschen im Überschuss. Und deshalb sind auch typische Symptome, zum Beispiel Haarausfall oder so, männlicher Haarwuchs, also teilweise eben auch im Gesicht, unreine Haut, Akne, Gewichtszunahme auch und Unfruchtbarkeit. Und viele Nachrichten haben uns dazu erreicht mit der Frage, was man gegen diese einzelnen Symptome denn machen kann und vor allem auch, ob man mit dem PCO-Syndrom überhaupt schwanger werden kann. Kann man?
Da siehst du jetzt meine Augen leuchten. Ja, also ja, man kann schwanger werden. Da erzähle ich immer wieder gerne und so, so gerne von meinem persönlichen E-Doc-Märchen. Ich durfte Madeleine Grimm mit PCOS zu mehr Gesundheit und Lebensfreude eben führen. Und sie krönte das Ganze dann durch die Geburt eines gesunden Töchterchens. Also ja, 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 man kann schwanger werden. Und auch bei PCOS sehen wir eben Entzündungsprozesse im Körper. Und wir wissen noch nicht so ganz genau, kommen diese Reaktionen und damit das PCOS durch erhöhtes Übergewicht und eben unser gefürchtetes viszerales Fett, das Bauchfett, oder führt PCOS zu Übergewicht und Bauchfett? Meist können wir allerdings trotzdem über eine antientzündliche und eben blutzuckerstabilisierende Ernährungsumstellung viel erreichen. Und Madeleine zum Beispiel hat sich an der Planetary Health Diet orientiert. Ja, und hat sich dann zusätzlich noch statt Weizen auf Pseudogetreide konzentriert. Sie hat tierische Produkte reduziert, was bei der Planetary Health Diet ja wichtig ist. Und ist auch zudem noch ganzheitlich ihr Stresslevel angegangen. Ja, und so hat sie ihre Hormone dann selber wieder in den Griff bekommen.
Dazu über Madeleine Grimm haben wir auch ausführlich in Folge 32 gesprochen, wer da noch mehr reinhören möchte und natürlich auch über das PCO-Syndrom und was die Ernährung da machen kann oder was man mit Ernährung da machen kann. Auch wenn man jetzt keine hormonelle Störung hat, die das Schwangerwerden erschwert, ist das ja grundsätzlich nicht immer so leicht mit dem Schwangerwerden. Die Chancen stehen bei circa 1:3 bei ungeschütztem Sex um den Eisprung herum. Und die Wahrscheinlichkeit, die wird natürlich weniger, auch wenn man älter wird. Und dazu hat uns eine Frage von Julia erreicht. Ich war es nicht. Wie kann ich mich ernährungstechnisch bestmöglich auf eine Schwangerschaft mit Mitte 30 vorbereiten? Wie kann ich meinen Körper unterstützen? Ich hau noch ein paar Fragen hinterher. Zum Schwangerwerden gehören ja in der Regel zwei dazu. Und deshalb hier noch die Frage und am Anfang auch ein bisschen Lob von Kohi. Erstmal tausend Dank für den wunderbaren Chat, eure Homepage und die Videos, eure Ratschläge und die Rezepte sind großartig. Meine Frage, inwiefern kann Ernährung tatsächlich bei einem unerfüllten Kinderwunsch auch bei Männern unterstützend wirken? Kann man die Einnistung fördern, die Qualität der Eizellen oder des Spermas verbessern?
Ja, also bei Kinderwunsch sind die Bausteine eines gesunden Lebensstils besonders zu beachten. Also auch wenn es langweilig klingt, aber es ist immer wieder die Basis. Ausreichend Bewegung, ganz wichtig Entspannungsphasen und eine optimierte pflanzenbasierte Ernährung. Ja? Aber vor allem ein gesundes Körpergewicht, also sowohl Untergewicht als auch Übergewicht sind problematisch. Das heißt also, zu wenig Fettgewebe bei Untergewicht kann zu einem ausbleibenden Eisprung bei der Frau oder zu einer sinkenden Qualität und Menge der Spermien beim Mann führen. Und zu viel Fettgewebe auf der anderen Seite kann aufgrund der Stoffwechselaktivität, also weil ja Fettgewebe stoffwechselaktiv ist, kann es eben auch zu der verminderten Fruchtbarkeit von Frau und Mann beitragen. Also als ganz wichtiger Tipp, Normalgewicht anstreben, schon im Vorfeld. Das wäre wichtig. Und vielleicht als kleiner Tipp hinterher, die Nüsse sind es auch, die uns da ganz viel bringen. Täglich so eine Handvoll Nüsse essen. 2 bis 3 Paranüsse enthalten super Zink, das fördert die Fruchtbarkeit, enthält Selen, ist maßgeblich für die Spermienbildung wichtig. Und dann haben wir noch die Walnüsse, die wir dann ergänzen können, die eben durch die Omega-3-Fettsäuren ganz wichtig für eine gute Hormonproduktion sind.
Bei den Paranüssen muss ich gerade nochmal einhaken, haben die nicht auch so eine natürliche Radioaktivität, weshalb man da nicht zu viel von essen sollte?
Also deswegen sagen wir 2 bis 3.
Okay, genau, das war, glaube ich, nochmal wichtig, dass man sich da jetzt nicht so eine ganze Packung reinhaut. Wenn es dann geklappt hat mit dem Schwangerwerden, dann gibt es eben einige Do's und Don'ts und die habe ich ausführlich mit Matthias Riedel in Folge 39 besprochen. Silja, und dass man dann zunimmt, wenn man schwanger wird, das ist ja völlig normal. Das Baby wiegt ein bisschen was, die Plazenta, Fruchtwasser, damit das Baby auch geschützt ist. Und René möchte dazu wissen, wie kann man während der Schwangerschaft das eigene Gewicht halten, Zuwachs natürlich durch Gewicht des Babys, ohne seiner Gesundheit und der des Babys zu schaden?
Also wichtig ist auf jeden Fall ein enger Austausch mit der betreuenden gynäkologischen Praxis. Ja, also was ist gesund, was geht vielleicht schon in die falsche Richtung und wo muss man aufpassen? Also es gibt keine harten Fakten, wo man sich dran hangeln muss. Also wirklich da Rücksprache halten. Pauschal sollte man sich jetzt nicht unbedingt all seinen Gelüsten hingeben, so kann man schon sagen. Denn tatsächlich erst im 4. Schwangerschaftsmonat steigt in der Regel der Energiebedarf und dann auch nur um 250 Kalorien ungefähr pro Tag, was jetzt in der kleinen Zwischenmahlzeit nur entspricht. Ja? Und ich glaube, das wissen eben viele nicht. Und es gelten eben auch ganz normal hier die Empfehlungen für eine ausgewogene Ernährungsweise. Ich bin wieder bei bunt, bei vielfältig, so lange, bis es im Kopf drin ist. Naturbelassen wäre natürlich toll, pflanzenbasiert, regional, saisonal. Und ich plädiere dann auch immer für eine Tagesstruktur mit 3 Mahlzeiten.
Alles klar. Mehr als die Hälfte der Schwangeren, die haben mit Übelkeit zu tun und so geht's auch Melli. Ich bin in der 11. Schwangerschaftswoche und leide unter starker Übelkeit ohne Erbrechen. Ich stopfe mich den ganzen Tag mit Salzstangen, Crackern und Milchbrötchen voll, lutsche Bonbons und trinke Zitronenwasser, damit ich die Übelkeit irgendwie aushalten kann. Das frustriert mich sehr. Bei meiner ersten Schwangerschaft hielt die Übelkeit bis zur 22. Schwangerschaftswoche an. Was kann ich noch tun? Sie nimmt übrigens bereits auch schon 2 Medikamente gegen die Übelkeit.
Ja, das ist schon heftig und ich muss sagen, da leide ich richtig mit. Das kann ich nämlich so richtig nachvollziehen, ging mir ähnlich. Aber ehrlicherweise, leider habe ich da in meinen Schwangerschaften auch kein durchschlagendes Patentrezept gefunden. Das Einzige, was mir manchmal geholfen hat, war Zitronenscheiben zu lutschen, scharfen Ingwertee zu trinken und nach dem Ingwertee trinken dann spazieren zu gehen, so gut es ging. Aber hat auch nicht jedes Mal geholfen.
Wie ist das mit den Salzstangen und Crackern und Bonbons, Milchbrötchen? Ja. Gute Idee oder?
Das ist immer die Frage. Bevor ich jetzt mit der Übelkeit natürlich den ganzen Tag im Bett verbringe, kann man dem Ganzen schon mal nachgehen. Und es ist ja Gott sei Dank auch zeitlich begrenzt. Mhm. Aber da wäre es eben besonders wichtig, dann auch nochmal sich zu bewegen, auch wenn einem übel ist. Zum einen sind dann die Gelüste vielleicht weniger und man hat dann diese Kalorien schon verbrannt, ein bisschen.
Okay. Wenn das Baby dann da ist, dann gibt es ja nochmal andere Bedürfnisse. Und ich packe jetzt einfach hier mal zwei Fragen zusammen. Da geht es um Wochenbett und Stillzeit. Und zwar, welche Ernährungsempfehlungen eben im Wochenbett gelten, ja, welche Nährstoffe man da vielleicht auch supplementieren muss und wie die Ernährung in der Stillzeit aussehen sollte. Also was sind da vielleicht Mythen, was stimmt tatsächlich? Da hat Lara uns geschrieben und sie sagt, da ist so viel im Umlauf und sie findet da einfach keine Orientierung.
Also ich weiß jetzt nicht genau, von welchen Mythen wir alles sprechen, aber ich finde einen Aspekt ganz wichtig anzusprechen. Also meine Hebamme hat immer gesagt, was im Schnitt zu 40 Wochen kam, darf auch 40 Wochen wieder brauchen, um wegzugehen. Also sprich, damit meine ich Gewicht und auch den Bauch. Ja? Also bitte, bitte keine Diäten mit stärkster oder starker Kalorienrestriktion starten, um schnellstmöglich wieder das Ausgangsgewicht zu erreichen. Wir müssen nicht irgendwelchen Schauspielerinnen oder anderen Damen, die in den Medien präsent sind, nacheifern. Beim ausschließlichen Stillen verbraucht der Körper also schon 500 Kalorien.
Wow.
Ja, also das ist schon eine Menge. Das heißt, dadurch nehme ich schon von Haus aus ab. Entspricht zu zwei Zwischenmahlzeiten. Also es wäre auch vollkommen in Ordnung, wenn ich da auch ein bisschen mehr esse. Und ein Aspekt, den ich nicht außer Acht lassen möchte, ist tatsächlich auch die Schilddrüse. Also wer Schilddrüsenhormone einnimmt, und das sind ja gar nicht so wenige Frauen, der sollte unbedingt die Werte engmaschiger in dieser Zeit kontrollieren lassen. Und unabhängig von der Schilddrüse kann man auch immer gerne eine erweiterte Nährstoffanalyse abnehmen lassen. Also sprich, wie sieht's aus mit Kalzium, mit Vitamin D, mit Speicheisen, mit Zink, mit Omega-3, mit Folsäure und Vitamin B12. Das sind so die wichtigsten. Ganz besonders gilt es natürlich bei zusätzlicher veganer oder vegetarischer Ernährungsweise. Und dann heißt es auch immer nochmal, viel trinken ist auch nochmal wichtiger Aspekt.
Also wir haben aber jetzt schon besprochen auch heute, dass sehr viel eben auch die weiblichen Hormone durcheinander bringen können. Krankheiten, da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Stress, ungesunde Lebensführung kann alles ein bisschen durcheinander bringen, aus dem Lot bringen und auch für unterschiedliche Beschwerden sorgen. Und natürlichen Umschwung der Hormone, den gibt's ja auch. Und zwar ist das die Zeit der Perimenopause bzw. der Wechseljahre. Kannst du noch mal kurz erläutern, Silja, was da genau im Körper passiert?
Ja, so ein Riesenthema. Also die Perimenopause bezeichnet eigentlich die Phase des hormonellen Umschwungs vor der letzten Regelblutung. Und beginnt bei vielen so ab Mitte 40, manchmal schon früher, manchmal später. Das ist nur so ein Mittelwert. Und in der Zeit beginnen jetzt eben die weiblichen Hormone, vor allem Östrogen. Und wenn wir es jetzt ganz genau nehmen, Östrogen ist ja eigentlich nur ein Oberbegriff. Es ist eine Gruppe eigentlich aus Östradiol, Östriol und Östron. Also neben dem Östrogen und das Progesteron, beides schwankt dann stark und das kann dann eben zu unregelmäßigem Zyklus führen. Wie du schon gesagt hast, Hitzewallung, Schlafstörung, Stimmungsschwankung, noch viel mehr andere Dinge. Also da können manche Frauen ja wirklich ein Lied von singen. Und die Wechseljahre an sich umfassen eben diese gesamte hormonelle Umstellungszeit. Also sprich vor, während und nach der letzten Regelblutung. Und danach beginnt dann die Postmenopause, in der eben dann die Hormonspiegel dann dauerhaft niedrig bleiben.
Okay, du hast gerade schon ein paar Symptome genannt. Da gibt es echt einige Hitzewallungen, aber auch Gelenkschmerzen, Wassereinlagerungen, auch Stimmungsschwankungen, hast du gesagt. Ne, auch so richtig Brain Fog kann manchmal entstehen oder einfach da sein. Manche schwitzen eben und Gewichtszunahme ist auch ein Thema. Und da haben echt einige Frauen auch Angst vor und haben uns auch dazu geschrieben. Verena und Jojo, die möchten gerne wissen, wie man sich ernährungstechnisch eben vorbereiten kann. Ich lese die Fragen mal vor von Jojo. Was kann ich schon vor Beginn der Wechseljahre tun und damit die Auswirkungen letztendlich nicht so extrem einschneidend oder überraschend sind? Und Verena fragt, wie kann man sich ernährungs- und bewegungstechnisch auf die Menopause vorbereiten, sodass sie sich vielleicht milder äußert?
Also danke, danke, danke. Das sind großartige Fragen, denn genau diese Situation war ja bisher häufig unser Problem. Das heißt, Wechseljahrsbeschwerden wurden ja totgeschwiegen. Und erst, wenn es einem eben selbst schlecht ging, dann habe ich mich mit dem Thema befasst. Und jetzt kommt es aber auf den Tisch. Und wir können nämlich sehr wohl schon im Voraus selbst was tun. Also, liebe Damen, lasst uns alle ins Handeln kommen und ich bin begeistert. Wir sind dem Ganzen nämlich nicht ausgeliefert. Ja, also danke nochmal für die Fragen. Runtergebrochen bedeuten natürlich ein zunehmender Verlust an weiblichen Hormonen, ein Verlust an Muskelmasse. Das wissen viele nicht. Verlust an Muskelmasse und dadurch durch auch einen geringeren Grundumsatz, weil Muskeln mehr Energie verbrauchen als Fett. Und durch diesen geringeren Grundumsatz habe ich dann auch eine Zunahme eben von Fett. Also Muskelmasse weniger, Fett mehr, dann vor allem eben dieses viszerale Fett. Also wenn wir nicht aufpassen, passiert es eben fast ganz automatisch. Und ganz wichtig ist es eben jetzt, und dann sind wir nämlich, was kann ich schon im Vorfeld tun, Übergewicht zu vermeiden oder eben abzubauen. Also bereits schon im Vorfeld gute Gewohnheiten etablieren, Verzicht auf Nikotin, wieder Alkohol, aber es ist so, Verzicht auf Alkohol, dann fallen diese Trigger schon mal weg. Und ja, wenn wir aufgeklärt sind und wissen, was uns gut tut, dann lasst uns doch bei Heißhunger zum Beispiel einen kurzen Moment innehalten, überlegen und uns dann gegen die Tafel Vollmilchschokolade entscheiden und lieber dann zu meiner aufgeschnittenen Banane, bin wieder dabei, mit Mandelmus, Mandelsplitter, Kakaonips greifen. Also lieber das, denn, liebe Frauen, wir sind doch clever.
Auf jeden Fall, das würde ich unterschreiben. Ich würde jetzt gerne noch auf ein paar der meistgenannten Symptome eingehen und ich bin sehr gespannt auf deine Tipps, Silja. Sonja sagt oder schrieb uns, ich will meinen alten Stoffwechsel zurück. In den Wechseljahren ist nichts mehr, wie es war. Früher habe ich eine Woche kein Süßkram gegessen und sofort abgenommen. Und jetzt passiert selbst nach 40 Tagen nichts. Wie kann man den Stoffwechsel wieder ankurbeln?
Ja, liebe Sonja, leider ist es gerade schon angerissen, der normale Werdegang. Ja? Weil sich einfach in den Wechseljahren die Hormone ändern. Und eine Frau mit 50 zum Beispiel braucht täglich rund 200 bis 400 Kilokalorien weniger als in jungen Jahren, eben durch diesen Verlust an Muskulatur, den wir aber aufhalten könnten. Ja? Also ich werde es mal positiv beschreiben. Östrogen hält meine Muskulatur aufrecht, hält mein Fett in Schach, hält meine Knochen stabiler, senkt den Cholesterinspiegel und schützt mich vor allem so dann eben vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen. So, und jetzt fällt das alles weg. Aber nochmals, ich kann was dagegen tun, meine Ernährungsweise anpassen und mich mehr bewegen, im Idealfall sogar noch Muskeln aufbauen.
Was ja auch ein Thema bei den Wechseljahren ist, sind Hitzewallungen. Dazu fragt Charlie, bin jetzt 61 Jahre und habe immer noch Hitzewallungen, tagsüber und während der Nacht. Für meine Frauenärztin bin ich zu alt, um das zu behandeln. Was kann ich tun?
Ja, also eben auch Hitzewallungen, wie wir es hören können, durch die hormonelle Umstellung eben anhaltend auch unseren Nachtschlaf oder unseren Tagesablauf stören. Und wir wissen eigentlich noch nicht so ganz genau, wie es dazu kommt. Also wahrscheinlich verändert sich unser Thermoregulationssystem, also sprich der Wärmehaushalt. Und zum einen wäre es jedoch wichtig, bei anhaltenden Problemen keine versteckten Erkrankungen dahinter zu übersehen. Also nicht alles auf die Wechseljahre schieben, sondern unbedingt bitte Gesundheitschecks wahrnehmen, besonders wenn ich Hitzewallungen habe und Fieber oder ungewollten Gewichtsverlust. Also nicht automatisch alles auf die Wechseljahre schieben. Zum anderen bedeuten Durchschlafstörungen durch Hitzewallungen allerdings Stress für den Körper. Den gilt's abzustellen. Und ich befürchte, den Tipp, der plötzlich eben alles abstellt, den habe ich noch nicht gefunden oder den gibt's vielleicht auch gar nicht. Man könnte zum Beispiel verstärkt Phytohormone nutzen, also aus Hopfen, Frauenmantel ist bekannt, Traubensilberkerze, könnte man mal ausprobieren. Manche schwören auf Salbeitee. Ja, also dann sollte man mindestens 3 Tassen so über den Tag verteilt trinken, vielleicht auch abends nochmal vorm Schlafen, denn durch die ätherischen Öle eben vom Salbei kannst du einer Reduktion der Schweißproduktion kommen.
Du hast ja gerade das in Verbindung mit den Hitzewallungen auch schon mal angesprochen, Schlafstörungen ist eben auch ein Thema bei den Wechseljahren und dazu hat uns Etoile geschrieben, schöner Username. Ich leide unter Schlafstörungen und Schwitzattacken, vor allem nachts. Ich achte auf meine Ernährung, bewege mich ausreichend, gehe zweimal die Woche ins Fitnessstudio. Da ich eine Thrombose hatte, darf und kann ich keine Hormone nehmen. Was kann ich tun?
Ja, also man muss auch wissen, dass unsere Melatoninproduktion sinkt. Melatonin, eben unser Schlafhormon. Und ich finde es eben auch erwähnenswert, also eigentlich, nein, ich finde es eigentlich sogar sehr wichtig, dass man weiß, dass unser Körper ja über ein ausgeklügeltes Hormonsystem verfügt. Das heißt, die Hormone kommunizieren alle miteinander. Und deswegen kann es eben auch zu Schlafstörungen kommen. Und auch hier darf man die Schilddrüsenhormone auch nicht ganz vergessen. Also gern mal bei Schlafstörungen sonst die Schilddrüsenhormone im Blut testen lassen oder einen Ultraschall machen lassen. Aber zurück zu den Schlafstörungen. Ich liebe abendliche Rituale, um zur Ruhe zu kommen. Das heißt, 3 bis 4 Stunden vorm Schlafen, das letzte Mal was essen. Da wissen wir, das beruhigt. Dann schönen Abendtee, vielleicht dann auch den Salbeitee oder die besagte goldene Milch dann zubereiten und ohne Ablenkung genießen. Und vielleicht auch hier so die schlafanstoßende Wirkung von Magnesium nutzen. Ja? Wichtig ist auch immer zur ähnlichen Uhrzeit ins Bett zu gehen. Wir kennen es, elektronische Geräte aus dem Schlafzimmer verbannen. Und vielleicht doch als kleiner Geheimtipp zum Ausprobieren, ein nasskaltes Handtuch unter den Kopf legen. Ja? Für einen kühlen Kopf. Und damit gibt es einen besseren Schlaf.
Das nehme ich mal mit. Spannend. Ja klar, aber Schlafhygiene ist auf jeden Fall immer wieder dann auch ein Thema, was man dann anpacken sollte, wo es vielleicht auch als erstes hingeht. Nächstes Symptom bei den Wechseljahren, Haarausfall. Dazu fragt uns Lissy: Ich habe die Hälfte meiner Haare in den Wechseljahren verloren. Ich bin jetzt 66 Jahre alt. Gibt es eine Möglichkeit, den Haarwuchs wieder anzuregen?
Ja, also durch den Wegfall der weiblichen Hormone wird das Haarwachstum nicht mehr gefördert. Das muss man wissen. Und die Wachstumsphase der Haare nicht mehr verlängert. Dennoch, es können natürlich auch eine erbliche Komponente dabei sein und Faktoren wie Stress, psychische Belastung oder auch Nährstoffmängel. Also gerade die B-Vitamine, Zink, Eisen, Vitamin D spielen da eine ganz wichtige Rolle. Also meine Antwort deshalb, Stress reduzieren, wo immer das möglich ist. Die Vitamine und die Mineralien, die ich gerade gesagt habe, im Blut kontrollieren lassen, Mängel ausgleichen und pauschal könnte man eine protein- und eisenreiche Ernährung mit guten Ölen oder eben Handvoll gemischter Nüsse täglich kann man mal ausprobieren, propagieren, das mal eine Weile durchziehen und schauen, was passiert.
Vielleicht bleiben dann zumindest die Haare, die noch da sind, oder vielleicht kommen auch noch ein paar neue wieder dazu. Celia, jetzt kommt eine Frage, die keine Ernährungsfrage ist, aber sie kam wirklich sehr, sehr oft und deshalb möchte ich sie dir trotzdem stellen, um das Hormonchaos und auch die damit einhergehenden Symptome während der Wechseljahre abzumildern, gibt es ja Hormontherapien. Und Jessica möchte dazu wissen, sind Hormone, die man nehmen kann, wirklich krebserregend? Was genau sind bioidentische Hormone?
Genau, ich bin jetzt keine Gynäkologin und bitte dann um Nachsicht, wenn ich zu dem Thema eben nur kurz was anreißen kann. Aber ich kann aus hausärztlicher Sicht was sagen. Die Hormonersatztherapie oder dass man eine Hormonersatztherapie bei eben einem erhöhten Risiko für Krebserkrankungen, gerade eben für Brustkrebs, bei einem erhöhten Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen in der Familiengeschichte vielleicht oder eben bei Thromboseneigung, da würde man es tatsächlich nicht empfehlen. Ja. Aber was man andersrum sagen muss, dass das Brustkrebsrisiko viel höher liegt eigentlich bei Alkohol- und Nikotinkonsum und mit zunehmendem Gewicht. Also wir wissen, dass Übergewicht und gerade Adipositas eben ein eigentlich größeres Problem für Brustkrebs darstellen als dann die Hormontherapie oder die Hormonbehandlung. Ja, und zu den bioidentischen Hormonen, Bio klingt immer gut und klingt ja positiv, hat aber eben nichts mit Bio, jetzt wenn wir es mit dem Essen vergleichen, wie bei Nahrungsmitteln zu tun, sondern Bio bedeutet in diesem Zusammenhang eben, dass die Hormone den körpereigenen in ihrer biochemischen, also molekularen Struktur und Funktion eben entsprechen. Also die greifen genauso in den Hormonstoffwechsel ein.
Also ist im Grunde genommen das Gleiche und ist wahrscheinlich dann immer so ein bisschen Geschmacksfrage auch, wie die Gynäkologin oder der Gynäkologe drauf ist. Ne? So.
Ja, also bitte mit der gynäkologischen Praxis da ins Gespräch gehen, es lohnt sich immer.
Mhm. Ein wichtiges Thema zu den Wechseljahren habe ich noch, nämlich die Osteoporose. Wir haben eben schon mal besprochen, was das Östrogen uns Frauen eigentlich alles an Positivem bringt. Und wenn das wegfällt, dann ja, werden eben auch die Knochen poröser. Es fördert eben, wenn der Östrogenspiegel sinkt, Knochenschwund. Und auch das müssen Frauen ja im Blick haben, ne?
Ganz wichtig, ganz wichtig. Gerade dann sollte eben das Augenmerk drauf liegen, sich vielfältig zu ernähren, ja, um den Knochen alle wichtigen Nährstoffe zu liefern. Auch das Vitamin D spielt da eine große Rolle und sollte unbedingt regelmäßig auch gemessen werden und dann eingenommen werden, also substituiert werden. Gerne auch mit K2, das ist ja auch so früher schulmedizinisch, wurde es ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Also mit Vitamin K2 zusammen, damit das Calcium eben besser vom Knochen aufgenommen werden kann. Und auch wenn man es vielleicht nicht hören möchte, aber Knochen brauchen Bewegung. Und zwar idealerweise richtig Krafttraining am Gerät oder als Funktionstraining in der Gruppe. Also tatsächlich Krafttraining am Gerät kann als Krankengymnastikrezept von Ärzten verschrieben werden und dieses Funktionstraining eben genauso. Und das geht nicht ins Budget der Ärzte. Also bitte Hausarztpraxis oder andere Kollegen ansprechen. Ich hätte gerne ein Rezept für Funktionstraining in der Gruppe, weil das so wahnsinnig viel bringen kann. Denn Knochen müssen Zug- und Druckbelastung, die brauchen die. Die müssen gefordert werden, auch wenn es anstrengend ist. Also lasst uns gemeinsam da was tun. Also es ist so wichtig, echt.
Also da sieht man mal wieder, ne, es ist eben ein ganzheitliches Konstrukt und es ist immer wichtig, dass man eben einen gesunden Lebensstil generell kombiniert. Stress reduzieren, Bewegung ist eben auch wichtig und die Ernährung spielt natürlich auch eine mega große Rolle. Und mehr dazu, vor allem welche Ernährung gegen Wechseljahresbeschwerden helfen kann, das könnt ihr nochmal in Folge 42 nachhören. Da habe ich mit Matthias Riedel darüber gesprochen. Hört da gerne mal rein. Silja, zwei Fragen habe ich noch an dich. Und zwar haben uns eben viele Frauen auch geschrieben, die eine Brustkrebstherapie durchmachen mussten und eben auch jetzt diese typischen Wechseljahrssymptome haben. Gelten für diese Frauen dann auch die gleichen Tipps oder gibt es da nochmal gesonderte Tipps? Dazu eine Frage von Katrin. Wie kann ich mich während der Antihormontherapie nach Brustkrebs ernährungsmäßig unterstützen, um die Therapie nicht zu torpedieren? Ich überlege, ob Soja, Phytohormone und Milchprodukte eventuell schädlich sind.
Also die beste Krebsprophylaxe primär, dass ich gar nicht erst Krebs kriege oder sekundär, wenn ich eben schon hatte nach einer Krebserkrankung, ist wirklich Normalgewicht anzustreben. Weil wir einfach wissen, dass ein zu viel an diesem viszeralen Fett, ich nenne es jetzt mal vereinfacht böses Fett, ja, böses Bauchfett, es kann Krebserkrankungen triggern. Also wirklich Punkt, Ausrufezeichen, Normalgewicht anstreben bitte. Die Antihormontherapie ist eine orale Behandlung, also in Tablettenform. Es geht über den Mund, das heißt Medikamente gehen dann auch über den Verdauungstrakt und müssen von unserer Leber abgebaut werden. Und führen dann häufig eben schon zu Leberstoffwechseleinschränkungen, auch wenn die Leberwerte normal sind. Also das ist ganz, also es ist auch normal, ja. Und deshalb plädiere ich immer bei einer Antihormontherapie, bitte, bitte kleine Leberentlastungstage einsetzen und einführen, ja. Also zum Beispiel klassisch 2-3 Hafertage pro Monat zum Beispiel einbauen. Aber immer wieder die Leber entlasten, das ist das A und O.
Mhm. Letzte Frage für heute. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was passiert, wenn die Hormone nicht oder nicht mehr in Balance sind. In dem Zusammenhang jetzt die letzte Frage. Ist es sinnvoll, die Hormone mal testen zu lassen? Wem würdest du das empfehlen? Wo kann man das am besten machen lassen?
Also ich würde mir immer eine gynäkologische oder eine endokrinologische Praxis meines Vertrauens suchen und da wirklich alles besprechen und auch dort messen lassen. Denn nur da, muss ich sagen, wird nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und Erfahrungen gehandelt. Wir Hausärzte kennen uns da häufig nicht so gut aus. Also lieber die gynäkologischen Praxen nutzen. Und wenn sich eben lebenseinschränkende Befindlichkeitsstörungen oder gar Erkrankungen zeigen, müssen wir Frauen das heutzutage nicht mehr hinnehmen, ja, sondern dürfen wirklich darüber sprechen und für mehr Lebensqualität einstehen. Und vielleicht abschließend, also auch beim Essen, wir können mehr Qualität einfließen lassen. Lass es uns tun, weil wir es uns wert sind.
Vielen Dank nochmal für dieses schöne Schlussplädoyer nach unserer kleinen Reise durch das Leben des weiblichen Körpers sozusagen. Vom Menstruationszyklus über Schwangerschaft, Stillzeit, Hormonstörungen bis hin zu den Wechseljahren, wenn der Zyklus dann irgendwann nicht mehr da ist. Vielen Dank, Silja, für diese super vielen interessanten und so wichtigen Infos.
Sehr, sehr gerne.
Und auch an euch vielen, vielen Dank für euer Vertrauen. Das bedarf ja auch irgendwie ein bisschen Offenheit, da mal drüber zu sprechen und für die vielen, vielen tollen Fragen. Wir hoffen, dass wir euch wirklich auch die wichtigsten beantworten konnten und freuen uns natürlich wie immer über Feedback und alle weiteren Informationen und Links, die wir auch jetzt besprochen haben, die packen wir euch natürlich in die Shownotes. Wir hören uns an dieser Stelle in 2 Wochen wieder und wünschen euch bis dahin eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.